Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag.
Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Ich begrüße meinen lieben Freund und Kupferstecher, den Sebastian. Hallo Sebastian, schöne Grüße nach Lüdenscheid aus Fürth.
Ah ja, die Grüße gebe ich zurück. Hallo Simon, grüß dich.
Wie geht es dir, Junge?
Wie geht's mir? Langsam habe ich mal mitbekommen, dass Weihnachten ist, bald. Ich habe die Adventszeit ist so an mir vorbeigerast irgendwie bisher. Ich habe keine Ahnung. Und aber jetzt finde ich es ganz nett hier, so nett geschmückt und man sitzt hier so in aller Ruhe. Schön. Ja, langsam aber sicher. Ich muss noch viel Podcast schneiden, bis das Jahr aus ist. Aber ansonsten ist gut.
Ja. Ja, hast du dich schön weihnachtlich eingerichtet, ja?
Ja, habe ich. Ja.
Okay, das finde ich schön. Das finde ich schön. Bei uns ist nur so ein bisschen hier. Weil genauso wie bei dir war die Vorweihnachtszeit für mich quasi nicht existent. Da war einfach viel zu tun. Ja. Hab's gar nicht so richtig mitgekriegt. Dachte, Mensch, heute ist ja schon der dritte Advent tatsächlich. Ich habe ja auch so einen Adventskalender, ne? Hast du einen Adventskalender eigentlich?
Ich habe zwei Adventskalender. Einen haben mir meine Eltern hingestellt und einen anderen habe ich geschenkt gekriegt, weil ich Nikolaus gespielt habe am 6.12.
Du hast Nikolaus gespielt, Mensch, da wäre ich aber gern dabei gewesen.
Ja, du standst in meinem goldenen Buch auch drin, Simon. Ich weiß all deine Verfehlungen von diesem Jahr.
Ja. Ja. Oh. Es waren einige wahrscheinlich. Ja. Ja, aber nichts allzu Schlimmes. Deswegen hätte ich vielleicht doch die Geschenke gekriegt, nicht die Rute von dir.
Ja, kurz die Rute mal gezeigt und dann irgendwie so ein bisschen Obst. Doch.
Ja, genau. Ja, zeig mir mal deine Rute. Ja. So, es geht direkt frisch und fröhlich weiter hier. Wir nähern uns den Festtagen, wir nähern uns, überhaupt nicht. Wir sind mittendrin in der zweiten Staffel, wir nähern uns überhaupt nicht dem Ende der zweiten Staffel, wir sind mittendrin in der zweiten Staffel The Original Series. Und heute haben wir eine Folge, die, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen, wo ich lange drüber nachdenken musste, als ich das erste Mal gesehen habe. Die Stimmung wird schon gelöst, der liebe Zuhörer. Merkt ihr das? Ja. Und Zuhörerin, ja. Es wird gelöst, auf jeden Fall. Ja, wir haben kein Bier getrunken.
Nein, nee. Wir haben nur Eierpunsch nur.
Ich hab vorhin eine Tasse Kaffee getrunken. Das war das Stärkste, was ich heute getrunken habe.
Okay. Also von daher.
Pass auf. Nein, eine Folge, die doch, denke ich mal, zu den bekannteren Folgen auch gehört. Und zwar geht es um The Doomsday Machine. Und zu Deutsch heißt die Folge Planetenkiller.
Genau. Kam seinerzeit damals vor über 50 Jahren, am 20. Oktober 1967 auf NBC. Und wann kam es vor dem deutschen Fernsehen, Simon?
Ja, das alte Spiel, nachdem ich hätte es ja auch auf eine der späteren Folgen wieder verortet, aber nachdem ich da so die letzten Male doch ein paar Mal falsch lag, gehe ich mal all in und sage, das war eine der frühen Folgen.
Das ist natürlich gewagt. Also, Planetenkiller lief am 24. Juni 1972 auf dem ZDF. Yay. Ja, Glückwunsch, Simon.
Ja, finde ich krass. Also ich weiß ja nicht, in welcher Fassung sie gelaufen ist. Es gibt ja so gerade so eine Szene in der Folge, die schon so fürs Kinderherz, glaube ich, also das heißt fürs Kinderherz anstrengend ist. Zumindest aus Sicht der damaligen Erwachsenen, der damaligen Bewahrpädagogen der 70er Jahre, wäre das wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen. Aber vielleicht haben sie es ja ein bisschen geschnitten auch, keine Ahnung.
Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ich kann mich an die Wiederholungen erinnern. Also nicht, war nicht 1972 dabei. Nein, das war ich nicht. Aber ich kann mich an die Wiederholungen erinnern, die auf den ZDF-Ausstrahlungen basierten. Und da war alles in aller Drastik drin, wenn wir über dieselbe Szene sprechen. Mhm. Und ich denke, das tun wir.
Ich glaube auch, ja. Gut, aber das wollen wir ja nicht vorwegnehmen.
Nein.
Doomsday Device. Ich hab noch mal geguckt, ob das irgendwer geschrieben hat, den ich kenne oder der öfter auftaucht im Star Trek-Universum. Mhm. Aber nee, ne? Das ist Norman Spinrad heißt der Mann. Und ich glaube, das ist die einzige Folge, die der geschrieben hat.
Ja, die einzige tatsächlich. Basiert auf seiner Kurzgeschichte The Planet Eater. Das wiederum war eine Hommage an Moby Dick, wie wir vielleicht auch später noch feststellen werden. Und es war als Bottle Show geschrieben, ohne dass man mal neue Sets schreiben musste. Und der Roddenberry, der fand die Folge so super, dass er dem Norman Spinrad tatsächlich noch eine weitere Folge in Auftrag gegeben hat. Und die hieß He Walked Among Us. Das wäre ein Vehikel gewesen für den Komiker Milton Berle als Gaststar. Und das wäre in die vierte Staffel gewesen, die gab's nicht und da wurde nie produziert. Letztes Jahr wollte mal irgendwer einen Fanfilm daraus machen, aber dann, das hat auch der Spinrad toll gefunden, die Idee. Aber irgendwas war mit der Rechtslage, dass das überhaupt nicht ging, dass CBS gesagt hat, das lässt ihr jetzt aber mal schön bleiben. Ja. Also, er hätte vielleicht auch nochmal eine zweite geschrieben, aber so war das seine eine Arbeit für die Original Series, ganz recht.
Na gut, kann ja sein, dass der Planetenkiller vielleicht in Discovery irgendwann nochmal einen Auftritt hat, ne? Das Ding kann man ja eigentlich immer wieder herholen. Gut, aber wollen wir nicht so viel vorwegnehmen. Die Folge geht los mit einem grün uniformierten Jim Kirk. Also er hat wieder sein grünes Hemdchen an. Manchmal hat er ja den gelben, ne, diesen gelben Pulli an und manchmal das grüne Hemd. Mhm. Warum ist das eigentlich so, dass der manchmal was anderes anhat? Weißt du das? Ist das?
Das ist eine gute Frage. In den späteren Serien, die im 24. Jahrhundert spielen, da hat man das Gefühl, dass die Admirals ihre Kostüme irgendwie so customizen dürfen. Aber die Captains nicht. Vielleicht war das im 23. Jahrhundert noch so, dass du das als Captain auch tun durftest. Und so hat er jetzt seine Tunika. Ich glaube, die ist auch neu hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wir hätten die so in dieser Form auch mit diesem Gürtel, wo das Sternenflotten-Symbol so seitlich hängt, noch nicht gesehen. Aber ich bin auch nicht so jemand, der auf Mode immer nur achtet, ehrlich gesagt.
ja, also mir ist es schon aufgefallen. Und ich glaube, das liegt daran, ne, dass es vorher noch gar nicht so richtig anhatte. Aber vielleicht irren wir uns und werden dann auch wieder korrigiert von unseren Zuhörern. Die haben ja da manchmal auch so Details, die uns völlig entgangen sind. Jedenfalls Kirk mit grünen Klamotten, die Uhura hat Urlaub und der Chekov auch in der Folge. Das kann man auch vorwegnehmen. Beide sind vielleicht ja zusammen in Urlaub gefahren oder so. Kann ja sein.
Ja, gehe ich sogar von aus. Ne? Die mit der Dingens, wo letzte Woche der Chekov noch am Turteln war, didn't work out, ja. Und jetzt.
meinst du jetzt probier das mal mit der Uhura oder die Uhura mit ihm?
Ja. Schon. Ich finde, bei der Uhura fällt das ja total auf, dass sie frei hat, weil dass da dieser blonde Ersatz sitzt, das fand ich sehr, schockierend kann ich nicht sagen. Aber man denkt erstmal, Moment, die gehört da nicht hin, denkt man. Was soll das?
Ich wollte gerade sagen, schockierend wäre schon ein ziemlich heftiges Wort dafür, ich weiß auch
nicht. Ja. Ich gucke die Folgen ja immer spät und da wurde ich so ein bisschen wach, weil ich dachte, was? Mit Uhura. Was soll das? Es ist nach 23 Uhr. Ich habe jetzt keine Geduld für Veränderungen hier, bitte.
Sehr gut, sehr gut. Du bist nicht gerade gefährlich da an dieser Grenze, wo man sich im Kopf und Kragen reden kann. Das finde ich sehr schön. Ich bin da auch sehr gerne. Ja, Uhura ist jedenfalls nicht da und stattdessen sitzt da Lieutenant, keine Ahnung.
Gedöns.
Ja, und ja, die Enterprise, die kommt in ein System und soll die Constellation suchen. Das ist ein baugleiches Schiff, ne, zur Enterprise. Das ist, ich glaube, die Original-Enterprise, die wir hier in der Serie sehen, die gehört ja auch zur Constellation-Klasse.
Ja.
Und diese Constellation, die sie suchen, ist das dann irgendwie die allererste Constellation, das allererste Exemplar der Constellation-Klasse oder warum heißt die USS Constellation? Oder kam das mit der Constellation erst später?
Das ist eine gute Frage. Ob das so die Mutter der Schiffsklasse ist oder irgendwas, keine Ahnung. Die Ziffern der Registrierung, wenn wir die nachher sehen, sind ja 1017. Ist auch irgendwie nicht die 1000 oder die 1001 oder sowas, was man denken würde, wenn das irgendwie eine Sonderstellung hat. Ich kann es dir nicht sagen.
Okay, gut.
Hätte sein können. Was ist deine Theorie?
Meine Theorie war, meine Theorie ist, dass es da noch keine Constellation-Klasse gab. Das hat man später erfunden irgendwann.
Ja, okay.
Aber wie das jetzt da zum Kanon passt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht. Manchmal nehmen ja auch Bands ein Album auf, das sie dann nach sich benennen, obwohl sie vorher schon Alben gemacht haben.
Ja. So ein Debüt, oft ist das so ein Debütalbum, so ein kleines bei irgendeinem Label, ne?
Ja.
Und dann kommt das zweite Album, was ein bisschen größer ist, und das heißt dann auf einmal Rod Stewart. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf Rod Stewart kam als erstes.
Weiß ich nicht. Aber mir fiel jetzt Metallica ein.
Danke, das ist besser.
Das ist das vierte Album oder das fünfte, hieß dann tatsächlich Metallica.
Ja.
Ist auch egal. Jedenfalls, vielleicht ist das so, dass man dann auch ab und zu ein Schiff, das vom Stapel läuft, dann halt so nennt wie die Klasse.
Vielleicht haben sie auch gesagt, das ist das erste Schiff dieser Klasse, das zerstört wurde. Und ihr zu Ehren nennen wir die Klasse.
Das jetzt kann sein. Das ist sogar noch eine, also finde ich noch eine viel bessere Erklärung, ja, so kann das sein. Naja, die Enterprise kommt in dieses System geflogen und ja, erstmal fehlt nicht nur von der Constellation jede Spur, sondern auch von 7 Planeten, die sich dort eigentlich befinden sollen. Die sind einfach weg. Und statt diese Planeten fliegen da Trümmer durch die Gegend.
Ja. Boah. Ständig.
Krass, ne?
Ständig kaputte Planetensysteme bei Original Series. Das war eine gefährliche Zeit, glaube ich.
Definitiv.
Ja. Und dann kommt auch, aber der Notruf da, den kann man ja schlecht hören irgendwie, ne? Also kommt da so ganz komisch nur rein. Und dann will sich der Jim das mal genau angucken. Und dann kommt eine Szene, wo ich auch wieder dachte, sehen wir da etwas das erste Mal. Denn ich meine, der Jim umrundet das erste Mal die Brücke komplett und läuft vor dem Hauptschirm her.
Mhm.
Und das haben wir, und da waren dann auch tatsächlich Sterne drauf und nicht so rückprojektionsmäßig, sondern irgendwie was da richtig reingeschraubt. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal die Brücke so in einem nahtlosen Schwenk gesehen haben.
Nee, glaube ich nicht. Haben wir nicht vorher gesehen. Wir haben vorher immer nur den hinteren Teil halt gesehen.
Hm.
Und stimmt. Das mit dem Viewscreen ist mir auch aufgefallen, dass der plötzlich so in seinem Rücken stand, ne? So seitlich. Die Einstellung sieht man später auch noch ein anderes Mal. Da, ja, verleiht der Brücke natürlich mehr Tiefe jetzt.
Ja.
Finde ich gut.
Man hat das Gefühl, die haben jetzt noch mal ein bisschen in die Kulissen investiert.
Hm. Genau. Und das hat der Kirk dann vielleicht auch mit seiner grünen Tunika gefeiert.
Ja.
Weiß ich nicht.
Endlich ist da kein Loch mehr da vorne. Ich ziehe mir was Schickes an.
Genau.
Ja.
Ja, der Jim, du hast recht, der Jim will gerne rübergehen. Man macht ja auch so ein paar Scans vorher und stellt fest, dass das Ding halt eigentlich komplett im Eimer ist, aber es funktionieren wohl noch die Lebenserhaltungssysteme. Und ja, da wird halt ein Landeteam vorbereitet. Ich glaube, McCoy ist dabei, Scotty ist dabei und Kirk, ne, am Anfang.
Mhm.
Die beamen rüber. Und ja, dann drin sieht's natürlich aus wie in der Enterprise, ist ja dieselbe Schiffsklasse, nur es ist halt alles ein bisschen, ja, zerstört, ne, da hängen so ein paar Kabel aus der Decke und ein bisschen Rauch und so, fand ich ganz nett, muss ich sagen, also drin teilt man sich ja auch direkt auf, ne, also McCoy und Kirk suchen nach Überlebenden, Scotty und ein paar andere gehen in den Maschinenraum und dann wird so ständig zwischen diesen Teams hin und her geschaltet und dann auch nochmal zu Enterprise geschaltet, wo Spock halt noch sitzt und ich fand das sehr schön, das hat so ein Tempo erzeugt, ne.
Hm, das ist echt dynamisch, ja, das stimmt.
Ja.
Hm. Und auch schön, wie du gerade schon sagst, wie sie mit einfachen Mitteln die Constellation so kaputt gemacht haben und anders beleuchtet haben, dass du sofort weißt, auf welchem Schiff bin ich eigentlich gerade? Weil sie sich ja eigentlich sehr ähnlich sehen. Und das ist cool.
Ja.
Die Brücke von der Enterprise haben sie mal ganz gelassen und dann einfach gesagt, auf die Brücke kommen wir hier nicht.
Das wäre auch ärgerlich gewesen. Jetzt gerade erstmal die Brücke ein bisschen ausgebaut, ne, für die Serie. Und jetzt muss man die schon wieder kaputt machen.
Naja, das geht nicht. Das geht nicht.
Ja, wie sieht's aus? Scotty stellt fest, Warp Drive ist im Eimer. Es gibt nur noch Impulsenergie. Und von der Besatzung fehlt auch erstmal jede Spur. Und irgendwann stolpern dann McCoy und Kirk tatsächlich über Commodore Matt Decker. Und der sieht komplett fertig aus, der Mann, oder?
Alter Schwede. Aschfahl, unrasiert und liegt dann so rum. Also ist auch erstmal bewusstlos.
Ja.
Und McCoy gar nicht groß untersuchen erstmal. Was hat der hier? Nee, den wecken wir mal auf. Ist immer eine gute Idee, wenn einer da so liegt, erstmal dem erstmal einen Upper reinzuspritzen, dass er wach wird.
Stimmt, ja. Guten Morgen.
Ja, naja.
Ja, und der Decker ist ja auch tatsächlich komplett außer sich, ne? Der spricht von einem Ding, das sie bekämpft haben. Und er hat die Crew runtergebeamt auf den dritten Planeten. Mhm. Und Kirk sagt dann auch irgendwie so, was für ein dritter Planet? Hier gibt's kein dritter Planet. Und er sagt, ja, denken Sie, ich weiß das nicht, dass es den nicht mehr gibt. Und ich finde, dass der Decker tatsächlich zu den unvergesslicheren Nebencharakteren gehört, oder?
Ja.
Den behält man so im Kopf.
Ja. Der von William Winton gespielt, spielt er sehr intensiv, ohne pausenlos zu overacten. Ja?
Ja.
Also es hält sich noch echt, er hält sich zurück, aber mit der Zurückhaltung macht er alles, was eben gerade geht. Toll.
Finde ich auch ganz, ganz super gespielt. Auch, ja, wie du sagst, immer so an der Schwelle zum Wahnsinn, aber irgendwie glaubhaft. Ne? Er sagt dann, ich habe den Teufel gesehen. Und
ich habe hier in meinen Notizen stehen, lustiger Fett-Tipper, der Teufel, ich habe den Teufel gesehen und er kam direkt aus der Hönne.
Aus der Hönne?
Das ist doch, ist das nicht ein See oder eine Talsperre?
Ja, ich wollte gerade sagen, eine Talsperre im Sauerland. Das ist doch wie eine, ne?
Ja, das ist ein Fluss in Nordrhein-Westfalen, der kam direkt aus der Hönne. Ja, weißt du?
Ja, so kannst du mal deine, ja, der Teufel kam direkt aus der Hönne. Autobiografie von Sebastian.
Ja.
So, sehr gut. Ja, aber wie gesagt, es ist halt glaubhaft, denn da wurden gerade 400 Crewmitglieder vernichtet und er ist ja zurückgeblieben an Bord, weil der Captain muss ja zurückbleiben, ne?
Ja.
Und es war halt ein Fehler definitiv, diese Evakuierung der 400 Leute offensichtlich, ne? Weil die wurden ja auf diesem Planeten, dachte er, wären sie in Sicherheit, aber von wegen, der Planet wurde zerstört. Von was wissen wir an dieser Stelle der Episode immer noch nicht so genau. Wir wissen halt einfach nur, Mensch, was toll, riesiges, grauenhaftes, eine riesige Waffe oder irgendwie sowas. Und ja, kein Wunder, dass der halt fertig ist mit der Welt.
Aber Simon, eine Frage, wenn du in einem Kampf bist, in einem unerbittlichen Kampf und du bist im Orbit oder in der Nähe eines Planeten und es ist ein unbewohnter Planet, wo es keine Verteidigungsmöglichkeiten, keine Schilde, keine Geschütztürme, kein Nix gibt. Wie gut findest du die Idee, die Crew da komplett runter zu beamen, wenn es brenzlig wird?
Nicht gut. Aber vielleicht war das ein total toller Planet.
Ja, möglich.
Und vielleicht war dem Decker ja auch nicht bewusst, dass der Planetenkiller ein Planetenkiller ist.
Okay. Okay, das lasse ich gelten. Es hat mich halt geärgert und das ärgert mich jetzt nicht gerade das erste Mal. Das habe ich mich, glaube ich, schon die letzten 20 Jahre immer gefragt, wenn ich die Folge geguckt habe.
Ja, das stimmt, ja.
Also auch wirklich alle, ne? Nicht mal mehr noch so zwei, drei Leute, die ihm irgendwie sogar vielleicht helfen könnten. Du drückst mal auf Feuern und du kontrollierst mal die Schilde, sondern eher ganz alleine gegen so einen übermächtigen Feind.
Ja, es ist einfach eine krasse Fehlentscheidung gewesen, die er da getroffen hat. Und auch wenn die vielleicht nicht richtig war, das soll dann, keine Ahnung, ein Debriefing entscheiden, das wissen wir ja nicht. Ja, also man kann schon trotzdem verstehen, auch wenn die Entscheidung offensichtlich falsch war, das würde ihn ja dann noch mehr belasten und würde noch mehr erklären, warum er so erpicht darauf ist, sich dann auch zu rächen. Du hast vorhin schon Moby Dick gesagt, da kommen wir dann später drauf zu, die Parallelen, die sind ja unverkennbar. Gut, aber erstmal erfahren wir, es ist wohl irgendwie eine riesige Waffe, die alles zerstört, was ihr in die Quere kommt. Und der Spock meldet sich ja auch kurz darauf und sagt, Mensch, da ist eine gewaltige Maschine hier aufgetaucht, ne? Und die ist sogar auf Kurs in bevölkerungsreiche Systeme. Und ja, wir lernen jetzt die Doomsday-Maschinen sozusagen kennen, ne?
Ja. Und es ist auch so ein bisschen wieder Märchenstunde, bevor die Doomsday-Maschinen erscheinen, finde ich. Weil der Spock sagt, die kamen von außerhalb unserer Galaxie. Und dann denke ich, woher will er das wissen? Das wird nicht begründet, das wird so hingestellt irgendwie. Und der Kirk sagt, ja, das ist so eine Doomsday-Machine, so wie so Atombomben. Hier Mutually Assured Destruction, dieses Gleichgewicht des Schreckens. Du hast die Bombe, ich habe die Bombe, wir lassen uns in Ruhe. Ne? Mhm. Und dann haben die das aber doch angezündet und sich gegenseitig vernichtet. Und diese eine Waffe hier hat überlebt. Und ich denke wirklich, hat der ein Märchenbuch gefressen? Woher will er das jetzt alles wissen? Das kann doch auch einfach so irgendwie ein schlimmes Teil sein, ohne dass das jetzt diese von ihm sehr spezifisch ausgeschmückte Vorgeschichte hat. Wie kommt er da drauf?
Das ist diese alte Legende, die sich die Captains immer am Lagerfeuer und erzählen, wenn sie so ein bisschen rumtrinken und dann, hast du schon von der alten Doomsday-Machine gehört? Und ich finde McCoy an dieser Stelle am besten. Kirk fragt ihn, McCoy, kennst du die Doomsday-Machine? Und er sagt, I'm a doctor, not a mechanic. Das finde ich, ist eine super Antwort. Ja, es ist natürlich wieder der Klassiker, ich bin Arzt und kein Mechaniker, ne? Ja. Und aber an der Stelle äußerst angebracht. Also der McCoy wischt das halt einfach so weg mit diesem Satz.
Ja. Jim, laber nicht so einen Senf.
Ich muss dir aber sagen, ich finde das alles gar nicht so schlimm, dass da sowas Mysteriöses ist, ja, was man nicht so erklären kann. Ich finde ja auch den Planetenkiller, den man ja auch dann später sieht, wie der aufgebaut ist und wie der aussieht, das regt die Fantasie an. Also man fragt sich halt wirklich, wo kommt dieses Ding her? Wer hat das gebaut? Wer hat es vor allen Dingen so gebaut, wie es ist? Ne? Es ist ja was ungeheuer, ja, martialisches. Ne?
So, ja.
Wie kann man es erklären? Also klar, wenn du an Moby Dick denkst, ne, könnte ein Wal sein, der Feuer spuckt. Mhm. Ich finde eher, es sieht aus wie so ein Wurm mit einer Sonne im Maul.
Ja, ich habe früher immer gesagt, das wäre so ein Füllhorn, so ein fliegendes, wo so die Römer Obst reingelegt haben. Aber das in so richtig Granit Oberfläche, blau-lila schimmernd. Und ja, in dessen Öffnung strahlt eine atomar aussehende Sonne, die so richtig, da passiert Kernfusion und was nicht alles und Spaltung alles in einem.
Ja.
Sieht auch geil aus übrigens, also selbst im Original. Ich wüsste gerne mal, wie dieser Effekt dieser Sonne da drin gemacht wurde.
Im Original habe ich es tatsächlich komplett vergessen, wie es aussieht. Ich habe ja die überarbeitete Version geguckt. Ich habe jetzt auch nicht zum Vergleich die Originalfolge vorliegen. Und kann ich ja nicht sagen, wie die das gemacht haben. Die waren sehr, sehr einfallsreich früher, ne? Man hatte ja nichts. Man musste ja mit dem arbeiten, was man so hatte. Aber ich kann mich erinnern, dass das Ding auch in der Originalfassung sehr cool aussah. Fremdartig vor allen Dingen.
Ja. Ja, sie haben in der Urversion so ein bisschen mit dem Matting Probleme gehabt, in der ganzen Folge übrigens. Also du kannst am Rand durch den Sternenkiller die Sterne sehen, aber auch die Enterprise ist immer mal wieder, wenn sie vorbeifliegt, ist die so angefressen, so an den dunkleren Stellen siehst du Weltraum, wo eigentlich kein Weltraum zu sehen sein sollte. Das erinnert mich irgendwie daran, wenn du im Paint Shop mit dem Zauberstab irgendwo reinklickst und das nimmt zu viel raus.
Ja.
So sieht das aus.
So ähnlich war das wahrscheinlich. Ja, stimmt. Also in der überarbeiteten Fassung ist das nicht aufgefallen. Da sah das jetzt auch nicht super toll aus. Ja, man hat natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, um diese Effekte zu machen. Und es hat immer noch so ein. Manchmal haben diese überarbeiteten Effekte so einen Babylon 5-Charme. Ja, also wo es dann schon sehr, sehr nach Computer aussieht. Und das ist in dem Fall auch so. Aber trotzdem, das ganze Ding ist halt einfach faszinierend. Ist halt einfach ein faszinierendes Teil, finde ich. Und dadurch, dass man eben nicht so, jetzt sind wir wieder am Anfang, dadurch, dass man eben nicht so genau weiß, woher das Teil kommt, wer das gebaut hat und warum man es so gebaut hat, wie es ist und so, finde ich, das stärkt das sogar nochmal.
Ja.
Das ist halt meine Meinung.
Ja. Ich finde auch das super, dass die Maschine mysteriös ist und dass das nicht so richtig geklärt wird. Das macht die irgendwie schrecklicher auch nochmal. Aber ich sehe halt nicht so die Notwendigkeit, dass man da wirklich diese Geschichte drumherum fabulieren muss.
Ja. Das stimmt, ja. Ja, und diese Atombombengeschichte, da möchte man natürlich auch wieder was sagen mit.
Ja, ja. Ne? Wir Menschen im 20. Jahrhundert, wir müssen mal schön aufpassen, dass wir nicht auch so ein Ding machen. Ja, ja, klar.
Ja, und deswegen ist das wahrscheinlich so holzimmermäßig. Aber ja, stimme ich dir zu. Man hätte es einfach weglassen können. Man hätte einfach sagen können, wir haben keine Ahnung, woher dieses Teil kommt. Ja, und es könnte vielleicht sowas sein. Aber naja, das ist da halt diese Doomsday über diese Doomsday-Maschine, da wer die Kinder nachts am Feuer irgendwie Angst einjagen willst oder so. Ja, das finde ich auch so ein bisschen seltsam. Ja, da ist dieses Teil jetzt, ne?
Genau.
Und das schießt auch. Also aus diesem Maul kommt ein Energiestrahl. Also man sieht irgendwie nicht zumindest nicht in meiner Fassung, hat man jetzt nicht gesehen, dass die Enterprise direkt von diesem Strahl getroffen wurde. Aber immer wenn er schießt, geht halt das Licht aus und die Enterprise erzittert und die Constellation ja auch. Ein Teil der Crew befindet sich ja auf der Constellation.
Ja, hat jetzt ein bisschen den Kirk festgesetzt. Kirk und Scotty nämlich sind noch auf der Constellation. Ja. McCoy und Decker sind gerade auf die Enterprise rübergebeamt, als dieser Angriff kam. Und das legte Transporter und Kommunikation lahm. Man kann die Leute nicht zurückholen, man kann auch nicht mit ihnen sprechen. Was mit den drei anderen Jungs passiert ist mit, warte, diesmal habe ich mir die Namen mal, Washburn, Meek und Schick, benannt nach drei Produktionsassistenten der Originalserie, die Typen. Was mit denen jetzt ist, ob die auf der Constellation geblieben sind oder zurück zur Enterprise, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, nee. Wissen wir nicht.
Ja, aber das ist jetzt so diese Ausgangslage, ne? Das ermöglicht jetzt, dass die Story so weitergeht, wie sie es tut.
Richtig, ja. Also die Enterprise hatte ja vorher die Constellation sozusagen in Schlepptau. Jetzt, wie du gesagt hast, ne, durch diesen Angriff treibt die jetzt irgendwo weg. Und ja, Kirk und Scotty sind natürlich da. Mir ist aufgefallen, Kirk ist wieder sehr, sehr streng mit Scotty.
Ja.
So wie in der letzten Folge, ne? Der will, reden sie hier nicht lange rum, reparieren sie das Ding, wir brauchen Energie. Da, also, den, wenn ich der Scotty wäre, mit diesem Dauerdruck, meine Güte, ey, das muss man auch erstmal aushalten.
Ja. Ist jetzt nicht so der unterstützende Chef, ja?
Nee, das ist er nicht.
Er steht da immer mit der Knute steht er da immer hinter ihm.
Ja.
Ja. Die Enterprise kann dann, die ist ja noch relativ unbeschädigt, bis auf Transporter, Kommunikation, kann dann entkommen. Konstellation hängt tot im All und der Planetenkiller wendet sich anderen Welten zu. Und dann entsteht ja quasi dieser zentrale Konflikt, Simon.
Ja, Decker und Spock geraten aneinander. Der Spock, der möchte natürlich den Kirk retten, also zurück zur Constellation. Und gleichermaßen kriegt die Crew ja, glaube ich, jetzt auch schon raus, dass diese Hülle dieses Planetenkillers aus, ich glaube, Neutronium besteht, reinem Neutronium, sagen sie. Und deswegen sieht er überhaupt keinen Sinn darin, das Schiff anzugreifen. Das würde halt nichts bringen. Decker hingegen, der will unbedingt die Verfolgung des Planetenkillers aufnehmen, ja, und ihn um jeden Preis zerstören. Und das Ganze eskaliert jetzt richtig.
Ja, ist so ein bisschen das Motiv des Badmirals, den wir ja später immer mal wieder kennenlernen. Auch hatten wir auch schon zweimal diesen unsympathischen Vorgesetzten. So ein Hochrangiger, der irgendwie das Kommando irrationalerweise an sich reißt und alle denken, scheiße, was machen wir jetzt mit dem? Und den hatten wir doch aus gutem Grund befördert zum Admiral, damit er sowas nicht mehr macht. Ja.
Er ist aber, glaube ich, Kommodore in dem Fall. Ne? Ja. Was ich dich an der Stelle mal kurz als kleinen Einschub fragen möchte, den Kommodore, das ist ja quasi, der ist so im Rang zwischen Captain und Admiral, ne? Wenn ich das richtig, ich bin nicht so der Militarist, ich kenne mich da nicht so aus.
Ja.
Aber ich glaube, die sind so dazwischen irgendwie. Ein Kommodore befehligt sozusagen einen Verbund an Schiffen. So,
genau.
Ja? Also steuert die unterschiedlichen Captain. Mir ist aufgefallen, irgendwann hat man das mal einfach weggelassen, diesen Rang. Ich weiß nicht, irgendwann in der, ich glaube, es war schon in der Next Generation. Am Anfang gab es da auch noch mal so einen Kommodore. Und irgendwann hat man das einfach, es gibt keine Kommodores mehr. Gibt es nicht diesen Rang. Ist dir das aufgefallen auch? Oder tauchte der nochmal irgendwann auf?
Ich bin mir gerade nicht sicher und ich muss gerade mal googeln. Ich weiß nicht, ob sie nicht Cisco irgendwann mal. Doch, da, genau. Ich erinnere mich richtig. In dem Eröffnungs-Sechsteiler der sechsten Staffel Deep Space Nine, da war der Cisco mal kurz davor, zum Kommodore ernannt zu werden, weil er da irgendwie eine Flotte im Dominion-Krieg hätte befehligen sollen. Aber ich glaube, das kannst du wirklich an einer Hand abzählen, die Male, dass man diesen Rang hinterher noch hört.
Ich finde, das ist ein schöner Rang. Weißt du warum? Da muss ich immer an meine Kindheit denken und an den Commodore C64, also auf den Commodore 64 und so. Schöner Rang.
Das habe ich auch gedacht. Das habe ich wirklich auch damals gedacht. Ich habe gedacht, cool, wieso heißt der denn wie ein Computer? Das ist doch, hat doch nichts mit Militär zu tun. Aber naja.
Der Computerspezialist. Der Commodore.
Das sind die ITler von Starfleet.
Ja, genau, der Commodore.
Deswegen ist er so schlecht rasiert. Ja, ach, es ergibt alles Sinn.
Ja, natürlich. Und wenn du richtig gut wirst, dann wirst du sogar ein Commodore Amiga. Also das ist,
Jetzt nichts gegen ITler übrigens. Ich mag euch. Also,
das muss man auch sagen, weil verscherze es hier nie mit einem ITler.
Nee.
Sonst wird dein Leben nicht schön einfach.
Also. Nee. Ja, ne, Care.
Ja, eskalieren. Tatsächlich, also Spock möchte auf jeden Fall da weg. Decker möchte auf jeden Fall hin zur Gefahr und das Ganze eskaliert, wir haben es gesagt. Und Decker möchte, ja, geht so weit, dass er das Kommando an sich reißt. Und er ist völlig beratungsresistent. Also Spock erzählt ihm ja auch tatsächlich, pass auf, mein Lieber, die Hülle dieses Planetenkillers, wir können dem so nichts anhaben. Wir werden zerstört werden. Und dann gibt's auch McCoy, schaltet sich ja auch ein. Finde ich auch sehr schön, diese Szene. Wie er den Decker als untauglich erklären will. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und dann, die Szene fand ich aber tatsächlich ein bisschen seltsam. Weil der Spock sagt dann ja, wir können ihn des Amtes entheben wegen der Untauglichkeit, aber dann musst du das auch beweisen. Aber weil wir keine Zeit bisher hatten für eine Untersuchung, war ja alles hektisch, gibt es keine Beweise. Ach so, Ende der Diskussion. Warum sagt der McCoy nicht, Herr Decker, ich zweifle Sie an. Kommen Sie mal mit auf die Krankenstation jetzt bitte gerade zu einer Untersuchung. Kann er das nicht?
Stimmt, logisch war das nicht, ja. Da bin ich bei dir. Aber es war lustig.
Ja, Spock, lustig war's.
Spock, do something, sagt er ja dann auch. Und ja, Spock kann halt nichts machen, weil so ist es nun mal festgelegt. Wenn der Kommodore sich entscheidet, das Kommando zu übernehmen, dann darf er das offensichtlich auch. Spock hat natürlich auch das Problem, dass er nicht der Captain ist. Ne? Er ist ja nur der Acting-Captain, solange Kirk halt außer Gefecht ist. Und ich glaube, wäre Kirk an dieser Stelle da gewesen, hätte der Decker nicht das Kommando an sich gerissen, glaube ich. Das hätte Kirk nicht mit sich nicht machen lassen.
Das stimmt. Ich meine, der Spock versucht natürlich auch, ihn labil zu machen. An einer Stelle sagt er ja, beim letzten Mal, als sie das gemacht haben, gab es ein kaputtes Schiff und eine tote Crew. Und das sagt er dem so eiskalt vor die Kante, dass man denkt, der will den jetzt in seinen Schockzustand irgendwie zurückkatapultieren, damit er bloß nicht das Kommando übernimmt. Klappt leider nicht. Aber schon nicht so super nett von Spock auch.
Nicht. Nee, definitiv nicht. Ja. Ich frage mich ja wieder, wieso jemand wie Decker eigentlich Kommodore werden kann. Klar, Menschen machen Fehler, auch Starfleet Captains und Admiräle und so, aber dass du so dermaßen da auf seinem Rachefeldzug ist, so wie der Captain Ahab, finde ich schon ganz schön stark für so einen erfahrenen Mann.
Ja, also vor allen Dingen, weil wir auch immer gezeigt bekommen, dass die Sternenflottenausbildung aus solchen Sachen besteht wie dem Kobayashi Maru Test, dass du mit einer nicht lösbaren Situation umgehen kannst oder bei Next Generation hinterher den Psych-Test, den Psychotest, wo du auch wirklich schwere, schwere traumatische Simulationen durchstehen musst, damit du überhaupt erstmal Captain werden kannst. Also das haben sie, glaube ich, eingeführt, nachdem der Decker da war, habe ich da langsam das Gefühl. Der kommt ja nicht, kommt nicht klar.
Der kommt überhaupt nicht klar. Und ja, er lässt sich da auch nicht reinreden, schmeißt den McCoy jetzt erstmal raus, der soll in seine Krankenstation gehen. Und schickt die Enterprise dann ja auf Konfrontationskurs tatsächlich mit dem Planeten Killer, der dadurch sich durchs All bewegt, ne? Und das Ganze hat dann auch schon so ein Himmelfahrtskommando-Stil, ne? Also an der Stelle, da denkst du dir schon, okay, dieser Kommodore, der ist komplett durchgedreht. Und man rechnet an dieser Stelle eigentlich schon damit, dass der Mann irgendwann abgesetzt werden muss.
Klar, wie die Folge so weitergeht, das ist irgendwie, das zeichnet sich relativ ab. Das ist jetzt nicht megamäßig überraschend. Es passieren ja noch schöne Dinge, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Das stimmt schon. Ja, auf der Constellation haben wir jetzt gerade so ein bisschen Bestandsaufnahme und Reparatur. Und der Scotty, der hat das geilste Gerät überhaupt. Ich wollte ihn schon Poseidon nennen, weil der hat so ein Teil, so wie so ein Dreizack als Tricorder in riesig. Ja, ist dir das auch irgendwie besonders vorgekommen, Simon?
Ich dachte schon, was hat denn der da? Krasses Tool, habe ich mir gedacht. Funktioniert ja auch. Also Kirk bekommt ja dann auch so schon ein Bild, ne, der Schlacht geliefert.
Ja, erst sieht er den 1963er Vorspann von Doctor Who, aber dann den Kampf.
Stimmt, ja. Und dann sieht er den Kampf. Vielleicht lief erstmal der DVD-Feed oder so, weiß ich nicht, an Bord.
Herr Kaufenstein, jetzt machen Sie mal Ihre Anne, Moment. Keine Namen.
Es ist auf Kanal 1, ja.
Ja.
Nee, Kanal 2. Der Sebastian und ich, wir reden so ein bisschen über unsere Schulzeit wieder. Und wir hatten da, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die etwas älteren Zuhörer schon unter euch. Früher war das ja so, man hatte so Schulkanäle quasi in der Schule, ne? So zwei Sender. Es gab eine zentrale Stelle, wo man Videokassette einlegen konnte. Und dann wurde auf diesen Kanal wurde dann halt der Film gespielt. In einer beeindruckend beschissenen Qualität meistens, ne?
Ja. Und etwa so ist das jetzt hier. Also der Spock, der Kirk muss auch den Scotty anrufen und sagen, mach mal jetzt auf Kanal 1.
Kanal 1.
Das Ding, nein, nicht den Porno. Ne? Das war ja, das hat doch mal eine unserer Deutschlehrerinnen gesagt. Jetzt machen Sie mal Ihre Pornos aus und tun Sie mal den Film dran. Wie sind wir jetzt da? Ach so, nee, Entschuldigung, ja, genau. Kampf, ne?
Ja, der Kirk sieht halt, wie die Enterprise die Hülle des Planetenkillers mit Phasern attackiert. Ich finde das auch sehr, sehr schön gemacht, von Effekten her, zumindest in der überarbeiteten Version, sieht man ja, wie die Enterprise ein paar Mal so über diesen Wurm fliegt und da rumballert und man merkt halt, die Hülle ist halt, der macht das halt überhaupt nichts aus. Absolut schwachsinnig, das Teil anzugreifen. Dem Decker ist es halt wurscht, der möchte, dass weiter auf den Planetenkiller gefeuert wird, der ist halt völlig außer sich. Und ja, auf der Enterprise fallen dann, glaube ich, auch irgendwann die Schilde aus, ne? Das Ganze wird halt immer verrückter. Und dann wird die Enterprise von so einer Art Traktorstrahl festgehalten. Und das habe ich nicht verstanden. Hat der Planetenkiller die Enterprise jetzt fest, hält er die jetzt fest und zieht die rein? Oder verstehe ich nicht. Verstehst du? Warte.
Ja, ich glaube schon. Das ist ja wie so ein Teil, das Planeten erstmal zerlegt und dann auffrisst, um Treibstoff zu haben, um weiterfliegen zu können. Und es wäre ja super unpraktisch, wenn der jetzt immer mit diesem kleinen Maul über diese Bröckchen drüber fliegen müsste, so genau. Es wäre doch viel besser, wenn er die so ein bisschen ansaugen könnte. Mhm. Vielleicht macht er das jetzt auch mit der Enterprise.
Stimmt, ja. Auch ein interessantes Konzept, ne? Dass das der Planetenkiller sozusagen Müll schluckt und direkt in Treibstoff umsetzt.
Ja.
Das ist so ein klimaneutraler Planetenzerstörer.
Jetzt hat man nur leider so ein Problem bei diesem Kampf. Also ich hatte ein Problem bei dem Kampf.
Ja.
Du hast ja, glaube ich, in der Remastered-Fassung siehst du einen deutlich dynamischeren Kampf mit interessanten Perspektiven. Ja. Und in der Urfassung siehst du alles immer nur in der krassen Seitenansicht, was passiert. Und wenn dann die Enterprise da so auf diese Außenhülle von dem Planetenkiller feuert, dann denke ich, haben die noch nie irgendwelche Side-Scrolling-Shooter gespielt? R-Type oder Katakis oder so? Dann wüssten die doch, der Endgegner hat eine Schwachstelle. Und das ist doch nicht das, wo ihr hinschießt gerade.
Das ist das Teil im Mund, ne?
Ja, du musst da vorne reinschießen, damit er so blinkt, wenn du ihn triffst. Ja. Ja, das ist doch ganz klar. Aber nein, die haben noch nie irgendwas gespielt, glaube ich. Und so schießen sie da außen dran rum. Ich würde doch mal ins Maul schießen.
Ja, stimmt. Tatsächlich. Das Vieh wirkt tatsächlich wie so ein Bossgegner, ja, in so einem alten Shoot'em'up. Ja.
Und du wirst lachen. Es gab mal ein Star Trek Gameboy-Spiel. Da war der Endgegner der Planetenkiller. Und das war so ein Seitenscrolling, so ein Kampf, so ein Fight, richtig. Und wenn du dann auf den feuertest und gut trafst, dann wurde er immer kleiner, bis das am Ende nur noch so ein Schwanzstummelchen war, das dann explodiert ist. Den musstest du so abtragen irgendwie von vorne nach hinten. Ganz toll.
Ganz am Ende so ein Freeze-Frame und dann ist der Schwanzstummel in die Luft geflogen.
Genau, ja.
Und dann hörte man wahrscheinlich sowas.
Ich weiß nicht, ich hatte das Spiel nicht. Ich habe das bei dem Thorsten gespielt. Der hatte das auf seinem Gameboy. Es war nicht schlecht. Es gab auch Bodenmissionen und so. War ganz nett gemacht. Mit echten digitalisierten Themen aus der Serie. La, 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 la. Und so. Das war schon gut gemacht. Aber, naja. Und wie gesagt, Endgegner Planetenkiller, ne? War schon cool.
Sehr cool. Ja. Sehr cool.
Ja.
Jo. Aber so läuft die Schlacht nicht ab.
Nein.
Der Decker merkt das dann irgendwann auch, dass es nichts bringt und ja, dann geht er nochmal auf so einen Kollisionskurs, beziehungsweise wehrt sich nicht gegen den Traktorstrahl. Und da platzt dem Spock dann auch der Kragen, der sagt ihm dann, jetzt ist es ganz offensichtlich ein Selbstmord, den wir hier begehen, ein Harakiri. Und wenn du das jetzt nicht sofort hier abbrichst, dann werde ich dich für untauglich erklären, weil das halt so offensichtlich ist. Und ja, das überzeugt den Decker dann auch. Da merkt man dann auch, dass er nicht komplett durchgeknallt ist, der Decker. Nee. Ja?
Er ist jetzt nicht die hundertprozentige Kopie von Captain Ahab.
Ja.
Er hat noch einen Funken Restverstand, ja.
Restverstand, ja.
Meanwhile on the Constellation stellt sich ja der Scotty wieder ganz gut mit dem Kirk. Der sagt, ach, hätten wir doch nur Phaser. Und Scotty, Phaser, die haben wir doch. und dann kommt wieder so eine Aussage von Kirk, wo er sich dann über Scotty freut. Also er lobt ihn dann ja auch. Scotty, jetzt haben sie sich die Bezahlung für diese Woche verdient.
Ich gebe nachher einen aus.
Ja.
Ja, richtig. Scotty hat eine Phaserbank wieder klar gemacht, hat auch die Constellation wieder klar gemacht. Es gibt so herrliche Waschmaschinengeräusche und das Ding geht langsam wieder so an. So und das gibt dem Kirk natürlich die Möglichkeit, den Planetenkiller, übrigens für alle, die Folge nicht gesehen haben und sollen uns nur zuhören, das Teil heißt tatsächlich Planetenkiller. Es wird auch so genannt, ne, in der Folge. Die reden vom Planetkiller. Und lenkt den dann ab. Das setzt die Enterprise frei. Aber anstatt, dass der Decker jetzt endlich Fersengeld gibt, möchte der ja sofort wieder attackieren. Das Gute ist, die Funkverbindung funktioniert wieder.
Denn dann schreitet der rettende Kirk ein. Du bist hier der Wahnsinnige, der mein Schiff hier fast kaputt gemacht hat. Gib das wieder her, lass mich mit Spock reden, hau ab. Und dann bröckelt ja langsam auch der Decker. Also da habe ich jetzt echt gesagt, ich habe die Folge lange nicht mehr gesehen, habe ich mehr Widerstand noch erwartet. Aber dann ist ja ziemlich bald die Regentschaft Decker vorbei, nicht wahr?
Ja, Kirk gibt den Befehl, Spock den direkten Befehl, den Decker abzusetzen. Das macht der Spock dann auch. Ist sehr, sehr schön gespielt auch. Und wie der Decker sich dann so umdreht und sagt, ach, du bluffst doch nur. Und dann guckt er so von rechts nach links und lacht so. Weißt du, hat man das so gehört? Aber Spock sagt dann zu Recht, Vulkanier bluffen nie. Und ja, dann irgendwann ergibt sich der Decker dann auch und geht dann auch mit.
Da ertönt so eine schöne Fanfare dann auch. Wo Spock dann endlich wieder das Kommando hat.
Der Spock schickt den Decker dann auch jetzt erstmal in die Krankenstation. Das ist auch, glaube ich, das Richtige.
Ja.
Man merkt, der ist emotional halt komplett durch. Dieser Mann, der braucht jetzt erstmal eine Mütze voll Schlaf einfach, um das Ganze überhaupt aufzuarbeiten, was da passiert ist. Aber auf dem Weg dahin zur Krankenstation findet dann ein kurzer, brutaler Karatekampf statt. Zwischen Decker und einem Rothemden. Und ja, den gewinnt der Decker dann, glaube ich, auch, ne?
Ja, boah, was für ein vorhersehbarer Trick aber auch wieder, ne?
Ja.
Dieser Montgomery, der ihn begleitet, ist nicht so die hellste Birne im Schrank. Ja, ich habe mir diesmal mal alle Namen der Typen irgendwie rausgeschrieben. Du hast mich da ein bisschen angestachelt, Lesso. Ja, okay. Der Decker macht so dieses erste Husten und dann, wo der guckt, oh, warum husten sie denn? Dann kriegt er eine rein. Also so ein scheiß gemeiner Trick irgendwie.
Ja.
Ja, war kurze Rangelei und dann sitzt er auch ziemlich schnell in einem Shuttle. Mit einer ganz guten Idee, wie ich finde.
Kurz mal eine Frage. Der Decker klaut das Shuttle und in der Remastered-Version sieht man, wie er dann tatsächlich aus der Shuttle Bay auch rausfliegt. Sieht man das auch in der Originalfassung?
Von innen siehst du das, ja. Du siehst wieder, wie das Shuttle sich so auf die Luke dreht, die Luke geht vorne auf und das Shuttle setzt so an, da rauszufliegen.
Mhm. Super.
Das siehst du.
Super, ja. Mhm. Ja, die Idee von Decker ist die, er möchte halt mit dem Schiff in das Maul fliegen, in diese Sonne fliegen und das Ganze zur Explosion bringen und den Planetenkiller sozusagen von innen lahmlegen. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Ich stelle mir bei sowas immer die Frage, kann man so einen Shuttle nicht fernsteuern?
Ganz bestimmt sogar kann man das. Sehen wir ja auch hinterher dann mal irgendwann.
Ja, oder möchte der Decker jetzt einfach nicht mehr leben?
Das auch. Das aber auch auf jeden Fall. Ich glaube, der denkt wirklich, ich habe jetzt mein Leben verwirkt und meine Crew da verloren und jetzt dieses Disziplinarverfahren und ein Leben in Vorwürfen mich jetzt suhlen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt in einer Blaze of Glory, wie es so schön heißt, unter. Und ich kann es ihm nicht so richtig verdenken, ehrlich gesagt.
Nee, schon nicht. Spock und Kirk wollen ihn ja auch noch davon abhalten, Selbstmord zu begehen. Das hilft alles nichts. Und dann kommt diese Szene, von der wir ganz am Anfang sprachen, die schon ziemlich hart ist, finde ich. Man sieht halt, normalerweise würde man jetzt sehen, okay, der Decker fliegt da rein. Das macht irgendwie bruch. Aber man bleibt bis zum Schluss quasi bei Decker. Man sieht seine Reaktion, man sieht seine Panik, die er dann auch kriegt. Der findet das ja natürlich furchtbar. Der macht dann, hält so die Hände vor, also überhaupt nicht heroisch, ja, sondern eher so.
Ja, und dann, ich weiß auch nicht, ob das jetzt Panik, Schmerzen oder beides ist, irgendwie, was er da schon hat. Ja. Der verbrutzelt dann da ja richtig. Das ist schon eine extrem harte Szene, ja.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, das Ergebnis ist ja auch nicht das, was sich Decker erhofft hat. Zumindest jetzt in diesem ersten Schritt nicht. Denn er verglüht halt einfach da drin und es hat nichts geholfen. Der Planetenkiller scheint davon völlig unbeschädigt zu sein.
Ja. Oder aber er war wirklich noch so bei Sinnen, dass er sich gedacht hat, dass man wirklich messen kann, so einen kleinen Energieverlust. Und den misst man ja jetzt auch tatsächlich. Und das führt dann dazu, dass man den Plan ausheckt, das Ganze in etwas größerem Maßstab nochmal nachzustellen. Vielleicht hat der Decker ja hier diesen, war das für ihn so eine Art, ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Keine Ahnung. Ob er, kann sein, was er da jetzt wirklich vorhatte.
Schön wäre es natürlich für den Charakter Decker, aber ich glaube nicht, dass es so war, sondern ich glaube, der Decker, also so wie er halt erklärt wurde, wie er sich verhalten hat auch, dass er da so strategisch denkt. Ich meine, man hätte ja auch einem Spock irgendwie, hätte er auch sagen können, was er da vorhat. Und der Spock, der ist ja nicht, der hätte ja sich das ja angehört. Ne?
Wahrscheinlich also schon.
Hätte man das irgendwie anders ausprobieren können. Man hätte es ja anders ausprobieren können. Man hätte ja irgendwas anderes da reinwerfen können und hätte es dann messen können. Aber gut, das Ergebnis ist ist dann doch das Gleiche. Durch die Explosion mit Decker Shuttle gab es so einen Powerdrop in der Maschine. Und ja, der Plan ist jetzt, die Constellation im Planeten, in den Planetenkiller zu steuern. Die ist ja auch noch da. Und gleichzeitig den Impulsantrieb zu überladen, was eine viel verheerendere Explosion zur Folge hätte. Und das müsste ja dann den Planetenkiller ernsthaft beschädigen.
Eigentlich eine ganz gute Idee, ne?
Ja.
Ist ja auch dann eine, wie der Kirk sagt, 97 Megatonnen Explosion. Und wie der Spock ihn auch gleich korrigiert, 97,835 Megatonnen Explosion. Woraufhin Kirk nur zu erweitern, nur erwidert, 97,35. Schön. Das ist ja so eine ganz ernste Situation. Und auf einmal werden sie alle so, zu so Komikern irgendwie, ne? Auch der Scotty sagt ja, mit dem Impulsantrieb, den er auf Explosion stellt, you push this button and 30 seconds later, poof.
Poof.
Poof. Geil.
Ja, schon interessanter Zeitpunkt, ne, um Witzchen zu reißen.
Ja.
Gut, also der Plan steht, Kirk soll das Ding halt da reinsteuern, ne, diesen Countdown auslösen und dann wird er zurückgebeamt. Scotty beamt sich schon mal zurück und just als Scotty rüber ist, fällt natürlich der Transporter aus.
Schade, ne?
Ja.
Aber schön, wie sie es am Ende nochmal so richtig die Spannung auf die Spitze treiben dadurch. Das haben sie gut gemacht eigentlich.
Ja, finde ich auch. Ich war da voll drin auch.
Und ich erstmal, ja.
Kirk rast auf den Planetenkiller zu. Der Transporter wird repariert. Also man versucht, ihn wieder in Gang zu kriegen. Der Scotty ist in so einer Röhre drin und ist da am Rumschweißen. Und immer wenn sie so einen fehlgeschlagenen Beamversuch machen, dann explodiert da auch irgendwie was im Transporter. Dann macht es bruch und so Rauch steigt auf. Und der Kirk, der fährt darauf zu und man merkt so innerlich, ist er halt unglaublich panisch, aber er sagt dann immer so ganz ruhig, Gentlemen, be me aboard.
Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Genau jetzt.
Gentlemen, be me aboard, please. Ja. Und das ist halt sehr, sehr spannend inszeniert, ja. Finde ich auch.
Das stimmt. Das Einzige, was das so ein bisschen schwächt und repetitiv macht, ist die Musik an der Stelle. Man sieht ein paar Mal zu oft, wie die Constellation von der einen Seite kommt mit da-da-da. Und von der anderen Seite der Planetenkiller mit mit dieser, die ist ja geil, die Planetenkiller-Musik von Soul Capra. Und du kannst mir nicht sagen, dass John Williams das nicht für Der Weiße Hai geklaut hat irgendwie. Mhm. So ein paar Jahre später. Ja. Weil das klingt einfach so, dieses düm. Aber ja. Das passiert, das geht so 30 Sekunden zu lang, finde ich. Mhm. Oder?
Ja, schon. Aber also richtig gestört hat's mich nicht. Also ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet, weil ich war so drin in diesem, werden sie es schaffen, Kirk zurückzubeamen? Ja. Natürlich werden sie es schaffen, aber werden sie es schaffen, Kirk zurückzubeamen? Und ja, die Folge hat mich wirklich gepackt. Also letzte Woche war ich ja stellenweise wirklich ziemlich gelangweilt. War es letzte Woche oder vorletzte Woche, The Apple?
Letzte Woche war The Apple, oh ja.
Letzte Woche war The Apple und das ist hier halt nicht so. Also die ganze Folge über hat ein echt schönes Tempo und keine Längen und das und auch dieses spannende Finale einfach. Also wo halt wirklich das Ganze so geschrieben wurde, dass es halt ein vernünftiges Finale ergibt, das auch irgendwie logisch ist. Hm. Und ja, natürlich funktioniert es. Ne? Kirk wird in letzter Sekunde zurückgebeamt, das sieht man. Aber auch nicht. Also man sieht einfach, dass die Constellation reinfliegen. Die dreht sich dann auch noch so richtig schön in diesem Planetenkiller-Maul. Und dann explodiert sie. Und ja, das Sterben des Wals fand ich auch sehr schön dann.
Ja, es gibt so eine Explosion. Vorne schießt Feuer raus. Und dann verliert er seine Farbe. Der war ja vorher so blau-purpurn irgendwie. Und dann wird er so ganz hellgrau.
Ja, und er treibt dann so ab irgendwie, ne? Das Licht erlöscht dann so ganz langsam und ja, der Planetenkiller ist kaputt.
Ja.
Wäre es ein moderner Kinofilm, würde der Planetenkiller wieder angehen.
Danach.
Oh nein. Aber hier nicht. Irgendwer sagt auch, it's quite dead.
Ja.
Und ja, die Gefahr ist gebannt. Der Planetenkiller ist zerstört.
Ja.
Deaktiviert. Was auch immer. Der treibt ja weg.
Treibt weg. Wunderbare Freudensituation auf der Enterprise. Wie immer, Spock, merkt man, der platzt eigentlich vor Freude, kann aber sich so kontrollieren, dass er sagt, willkommen an Bord, Captain. Und das ist so schön, dass wir jetzt nach 35 Folgen eigentlich die Charaktere schon so verstanden haben, dass die solche subtilen Cues einfach spielen können. Das ist... Ach, das macht mein Herz ganz warm, wenn ich das sehe, ehrlich gesagt.
Das finde ich auch. Also das ist auch McCoy ist, diese Szenen zwischen McCoy und Spock fand ich sehr schön. Also Spock, jetzt tun Sie doch was.
Ja.
Und so, dass man halt als Team agiert, auch wenn man sich halt gelegentlich Sprüche drückt. Und ja, diese ganzen Dynamiken zwischen den Charakteren, die funktionieren jetzt schon extrem gut, muss man sagen. Also da ist man schon so als regelmäßiger Zuschauer, wie wir es beide ja jetzt sind, voll drin. Und die verhalten sich dann auch zumindest in dieser Folge, alle nachvollziehbar.
Ja, ich finde auch diese Feinheiten, die bekommt man besser mit, wenn man die Folgen eine pro Woche schaut, anstatt sie zu bingen. Ich war noch nie so tief in der Original Series drin, wie ich es jetzt in diesem Podcast bin. Mhm. Auch einfach aufgrund des Guckrhythmuses. Ist das ein Wort?
Ja.
Egal.
Ja, manchen Serien tut es gut, wenn man eine Woche Abstand hat.
Ja.
Ich meine, wenn heutzutage so neue Serien released werden, dann gibt es halt diese klassischen Binge-Serien, die man gucken kann. Stranger Things beispielsweise.
Ja.
Solche Sachen, die dann auch funktionieren, wenn man viele Folgen hintereinander guckt. Aber einigen Serien tut, glaube ich, diese Pause ganz gut, dass man halt das wirken lässt, was man da gesehen hat auf sich, ne? Und das verarbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Tja.
Juti.
Am Ende ziehen sie jetzt nochmal so kurze Parallelen zum 20. Jahrhundert. Hatten wir ja schon mal. Ja. Jetzt wiederholen sie das nochmal. Und fragt sich, ob ein zweites Ding da draußen ist. Und dann grinst Kirk und sagt, eins hat gereicht. Und ich weiß jetzt nicht, Simon, war das ein Schlussgag oder war das keiner? Das ist ja die letzte Aussage. War eigentlich nicht lustig genug, oder?
War eigentlich nicht lustig genug für einen klassischen Schlussgag. Ob da mehr hintersteckt, weiß ich nicht. Vielleicht soll es auch einfach nur so ein Spruch sein, um die Situation ein bisschen so zu entladen. Ach, mir reicht schon einer. Wissen Sie, war schon schlimm genug.
Ja.
Ja, aber es ist nicht besonders humorvoll. Mhm. Ja.
Ja, the end.
The end.
Or is it?
Ein wirklich ein Gegner, der den man wiederbringen kann. Ne? Wenn man so die Folge das erste Mal sieht und dann am Ende denkt, Mensch, dieses Teil. Oder gibt es noch weitere? Die Frage wird ja gestellt. Ne? Hm.
Ja. Im apokryphischen Bereich, im nicht-kanonischen Bereich, sagen wir es mal, gibt es ja einige Fortsetzungen sogar. Hast du damals Vendetta von Peter David gelesen?
Habe ich gelesen, ja.
Hast du es noch so ein bisschen auf der Pfanne, wie das so, oder?
Du, das ist so lange her. Das ist in den 90ern irgendwann gewesen.
Ja, da kam raus, dass der Planetenkiller, das ist wie gesagt natürlich nicht offiziell, dass das eine Waffe war gegen die Borg. Und gebaut wurde von einer Rasse, die Preserver hießen. Aber dann haben sie gleich so viel kanonische Sachen damit verknüpft. Da haben sie dann nämlich auch gesagt, die bauten auch die galaktische Barriere aus Where No Man Has Gone Before und den Obelisken aus The Paradise Syndrome, dass das schon fast in den Bereich Fanfiction abgeleitet für mich, wenn man immer versucht, so viel miteinander zu verbinden. Ich fand den, der war damals ja hochgelobt, der Roman. Ich fand den gar nicht mal so übersuper.
Das stimmt, ja. Ja gut, damals Peter David war ja eher so ein Autor, der vielleicht ein bisschen überbewertet ist auch. Der hatte halt so eine flotte, witzige Schreibe und eben hat er halt viele bekannte Memes. Damals wusste man nicht, dass es Memes sind, aber so viele Star Trek Memes einfach immer in seinen Büchern zusammengebracht.
Ja.
Deswegen war der auch, glaube ich, so beliebt. Er hat dann ja auch über Riker und Troy hat er geschrieben und Q, wieder so Q-Stories und auch mal, ja, solche Geschichten halt, ne? Also.
Man merkte ihm immer an, dass er von den Comics kam, ein wenig.
Ja, genau, das stimmt, ja. So typisches Comic-Universum. Mit Höhen und Tiefen.
Allerdings, der gute Peter David. Was er hier gemacht hat, ist, er hat so einen Charakter entworfen in Vendetta, das hat jetzt gar nichts hier mit dieser Folge zu tun, der eigentlich so ziemlich genau das ist, was hinterher Seven of Nine war. Das fand ich schon sehr prophetisch. Stimmt. Oder aber hinterher schlimm von den Leuten, die Voyager gemacht haben, das zu klauen, ohne Tantiemen zu bezahlen, dem David. Das haben sie nämlich sicherlich nie gemacht. Aber gut, sei es drum. Wir sind ja bei Planetenkiller.
Ja, Sebastian, sind dir noch irgendwelche anderen schönen Sachen aufgefallen oder möchtest du mir verraten, was du von dieser Folge hältst?
Ich möchte dich noch eine Sache fragen.
Ja.
Ist das der Vater von Will Decker aus Star Trek The Motion Picture?
Die werden wohl irgendwie verwandt sein, oder? Wissen sie doch eigentlich.
Ich glaube auch, sie sind es, aber es ist schade, dass sie es nicht
sagen, ne?
Ausdrücklich gesagt haben im ersten Film dann. Oh ja, ihr Vater. Tut mir leid. Oder irgendwie so, weiß nicht.
Ja. Vielleicht kommt ja auch Kirks seltsame Beziehung zu Will Decker so ein bisschen daher, dass er sich an diese Zeit erinnert. Das eine ist natürlich klar, da ist irgendwie so ein junger Typ und ich bin der alte Captain und werde nicht mehr so wichtig, ne, wie ich es mal war. Aber vielleicht ist auch dieses so ein bisschen Ressentiments da wegen dieser Geschichte halt hier.
Ja.
Das ist halt eine unangenehme Erfahrung für Kirk gewesen, klar.
Ja, der sozusagen der Planet Killer in the Room, ja, wenn die beiden miteinander sprechen.
Das stimmt, ja.
Okay. Ja, das ist eine gute Erklärung dafür. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich an der Zeit für ein Fazit, oder?
Ja, der Planet Killer in the Room, du bist halt ein Nasenbär, ey. Okay, hau rein, was hältst du von Planetenkiller? Ich bin sowas von gespannt.
Ich mag die Folge voll. Die ist spannend, die ist dramatisch, die macht ein ganz gutes Literaturmotiv, eben Moby Dick, ohne das total zu übertreiben. Und sie haben es auch so wenig übertrieben, dass tatsächlich der William Winton das nicht gemerkt hat, während er die Folge aufgenommen hat, dass er eigentlich Captain Ahab spielt. Und erst später in irgendeinem, er hat nur gedacht, ja, irgendwie Science Fiction, hier Planetenkiller, lustig, hahaha. Und erst viele Jahre später da in einem Artikel gelesen, ja, ist ja so eine Moby Dick Geschichte. Und dann hat er gedacht, was, ja. Und das merkt man ihm auch an. Man merkt ihm das an, dass er da so unverbraucht rangeht. Und das macht aus ihm so einen starken, coolen Gaststar. Und dann hängt diese Weltuntergangsstimmung darüber, die Inszenierung ist spannend und Es ist am Ende auch so temporeich und so, dass man sich richtig mit den Fingernägeln in die Sofalehne festkrallt, so knapp um Sackhaaresbreite wird dann der Kirk dann noch rausgeholt. Ach, toll, toll, toll. Ein richtiger Nailbiter. Von mir Daumen hoch. Tolle Folge.
Ja, sehe ich wirklich genauso. Hab wahnsinnig viel Spaß gehabt mit der Folge. Gerade auch das, was du erwähnt hast, dass halt man hier nicht erschlagen wurde mit diesem Literaturmotiv, sondern das hat man halt einfach dezent so gebracht, hat so ein paar Anlehnungen daran gemacht. Auch die Message, ja, da wird kurz mal erwähnt, hier Atombombe, aber der wird nicht so drauf rumgeritten wie in anderen Folgen, sondern es geht halt hier wirklich darum, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar eine Geschichte, wie gehen wir mit diesem verrückt gewordenen Commodore um und wie, ja, wehren wir uns gegen diese krasse Bedrohung, die es da gibt, diesen schier übermächtigen Gegner. Von daher, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht zu sagen, außer Daumen hoch. Sehr, sehr spaßige Folge und in der zweiten Staffel auch, gehört absolut zu meinen Lieblingsfolgen.
Ja, zu meinen auch. Habe ich noch nicht gesagt, aber denkt ihr euch sicherlich. Ja.
Ist es noch kein die Kelly Award, die Forest Kelly Award?
Nee.
Aber es hätte nicht mehr so viel gefehlt.
Hey, das stimmt. Ne? Ja. Richtig. Ja, toll. Simon, bevor wir sagen, was wir nächste Woche machen, müssen wir uns mal ganz kurz bedanken. Wir sind nominiert für den Podcastpreis 2018, für den Publikumspreis. Ich bin gerührt, ich bin umgehauen, ich bin wirklich, ich find's fantastisch.
Ja, wie kann man da mitmachen bei dieser Nominierung? Wo kann man das sehen?
Ja, man kann auf podcastpreis.de gehen, dann wird man umgeleitet auf podcamp.de. Also es ist eigentlich egal, was von beidem man eingibt. Und dann landet man auf der Startseite und da gibt es rechts einen Button und der ist auch noch bis Februar aktiv. Da könnt ihr eure Stimme abgeben für euren Lieblingspodcast. Und wie gesagt, Track am Dienstag ist dabei. Und wenn ihr findet, wir haben es verdient, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir eure Stimme bekommen.
Ja, da würden wir uns sogar sehr drüber freuen. Es kostet euch nicht viel, geht einfach auf die Webseite, die Sebastian gerade genannt hat. Und ja, wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch eine Stimme, würde uns sehr freuen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir da wirklich gewinnen würden, aber wir freuen uns trotzdem über jede Stimme. Und das hilft natürlich auch, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, ist ja ganz klar.
Ja.
Und je bekannter der Podcast wird, desto mehr Möglichkeiten, sage ich mal, haben wir auch, euch noch mit zusätzlichem Content zu versorgen und noch ein bisschen mehr zu machen.
So ist das.
Ja.
Fein.
Fein.
Simon, jetzt feiern wir erstmal Weihnachten, oder?
Ja, würde ich sagen.
Nach dieser Folge kommt erstmal Weihnachten.
Nach dieser Folge kommt Weihnachten. Und nach Weihnachten kommen die Katzen.
Ja, die Katzentatzen.
Die Hexen und die Katzen und die verwunschenen Schlösser.
Ganz, ganz eigentlich folgerichtig, dass wir praktisch an Weihnachten eine Halloween-Folge machen. Das finde ich in seiner Fallhöhe irgendwie sehr geil und ich freue mich da sehr drauf. Es geht um Catspaw, das Spukschloss im Weltall, wird nächsten Dienstag unsere Folge der Woche sein.
Fantastisch. Das Spukschloss im Spessart, muss ich da mehr dran denken.
Ist auch ein geiler Film. Den habe ich neulich irgendwie mal wieder gesehen. Oh Gott.
Nein.
Ja doch.
Komplett?
Auf Blu-ray, Simon. Ich bin ja so ein Verrückter. Ich gucke mir ja lieber so alten Käse an, als irgendwie so Blockbuster. Also manchmal auch ein Blockbuster.
Ich weiß das wohl,
Naja.
Hast du Star Wars gesehen?
Ich habe Star Wars gesehen, ja. Habe ich gesehen.
Ja, aber da können wir nicht in dem Star Trek-Podcast drüber reden. Außerdem wird das wahrscheinlich die Folge sprengen.
Das denke ich auch. Ja.
Ja.
Nee, da sage ich jetzt auch nichts zu.
Ich auch nicht. Also, liebe Leute, habt ein fantastisches Weihnachtsfest, fantastische Feiertage. Falls ihr Weihnachten nicht feiert, dann habt einfach eine schöne Zeit und erholt euch gut. Wir sehen uns dann am 26. Dezember wieder. Das ist nämlich, glaube ich, dann der Dienstag, ne?
Ja.
Und ja, dann nähern wir uns ja auch schon dem Jahresende.
Genau.
Wahnsinn.
Wow. Also okay. Simon? Ho, ho, ho.
Ja,
frohes Fest.
Ho, ho, ja.
Danke dir für eine schöne Besprechung mal wieder. Mhm. Und wir hören uns und unsere Hörer hören uns wieder hier da draußen am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ja, macht's gut. Bye, bye.
Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.